Ich lese uns den Text zur Predigt aus Johannes Kapitel 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Einige Verse später, Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Herr, wir bitten dich, schenk uns ein Wort für dein Herz. Schenk uns ein Wort für unser Herz. Und ein Herz für dein Wort. Amen.
Ich liebe Geschichten, weil sie uns häufig auf einer viel tieferen Ebene ansprechen können als bloße Sachaussagen. Und deshalb liebe ich die Geschichten über Jesus, die Erzählungen aus den Evangelien, den vier Berichten über das Leben von Jesus, wo wir etwas sehen können und dadurch etwas verstehen können. Philipp hat gerade einen Text vorgelesen über diesen Mann, der blind geboren wurde und der geheilt wurde, der am Anfang nicht sehen konnte und am Ende sehen konnte. Johannes, der damals mit Jesus durch die Lande gezogen war, hat diese Geschichte für uns aufgeschrieben. Und natürlich erzählt er uns, dass Jesus ein krasses Wunder vollbracht hat. Dass er etwas getan hat, was niemand sonst kann, diesen Blindgeborenen einfach gesund machen. Ein bisschen merkwürdig vielleicht in diesem Brei, aber einfach gesund machen. Aber Johannes möchte, dass wir das Ganze noch auf einer tieferen Ebene verstehen, so wie er das häufig macht bei seinem Bericht über Jesus, dass er ja gar nicht von Wundern spricht, sondern von Zeichen. Dass er sagt, in dem, was Jesus hier Krasses gemacht hat, soll nicht nur deutlich werden, was Jesus alles kann, sondern es ist ein Zeichen, ein Hinweis darauf, wer Jesus eigentlich ist. Deshalb geht's ganz am Ende des Kapitels dann um eine andere Art von Sehen und eine andere Art von Blindheit. Ich vermute, du kennst so Situationen, in denen bei dir der Groschen fällt oder wo dir ein Licht aufgeht, wo gar keine neue Information dazukommt, aber plötzlich, jetzt sehe ich, worum es geht oder wo eine Wahrheit irgendwie tiefer rutscht, so wie wenn ich immer wieder meine Frau anschaue und mir denke, krass, meine Frau. Was jetzt nichts Neues für mich ist, aber was immer mal wieder so ein Stück näher kommt. Oder eben der Gedanke, krass, irgendwann bin ich tot. Ich habe es neulich schon erzählt, ich ging bei uns durch die Straßen und sah so ein altes Haus dachte mir, ach, von wann mag das sein? Ich habe ja jetzt total die Bauerfahrung nach den letzten 4 Jahren, deswegen kann ich jetzt so Sachen super beurteilen. Dachte mir, Anfang 20. Jahrhundert, ach krass, 1914 ist mein Uropa geboren worden, ist schon eine Weile tot. Wer ist seitdem alles gestorben? Wer hat in dem Haus gelebt? Wer ist vielleicht in diesem Haus gestorben? Ja, irgendwann bin ich auch tot. Was ja jetzt nichts Neues ist, aber manchmal hat man so Momente, in denen irgendwie die Wahrheit so ein bisschen tiefer sackt, wo einem unter der Oberfläche etwas aufgeht. Und das versucht Johannes mit dieser Geschichte, uns die Augen zu öffnen. Nicht nur die körperlichen Augen, sondern die innerlichen Augen. Er versucht uns deutlich zu machen, dass die Welt nicht so einfach ist, wie wir oft denken. Er versucht uns deutlich zu machen, dass blind vor allem die sind, die meinen, den totalen Durchblick zu haben. Und er versucht uns deutlich zu machen, dass wir dann sehen lernen, wenn Jesus für uns das letzte Wort hat. Und ich glaube, egal wie du heute hier bist, wie du zu Jesus stehst, auf die ersten beiden Dinge können wir uns relativ schnell einigen. Dass die Welt komplizierter ist, als wir oft annehmen, dass häufig genau die blind sind, die meinen, den totalen Durchblick zu haben. Aber Johannes will noch etwas mehr, will dich einladen, will dir helfen, sehen zu lernen, indem du anerkennst, dass Jesus das letzte Wort hat. Das gilt für die ganz großen Fragen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was passiert, wenn ich mal sterbe? Das gilt für die ganz großen Fragen, dass wir dann sehen lernen, wenn Jesus für uns das letzte Wort hat. Aber das gilt auch für die alltäglichen Fragen. Für deine Angst, die dich immer mal wieder ergreift. Einige von uns waren letzte Woche auf einem Konzert und auf offener Bühne ist der 19-jährige Schlagzeuger schreiend zusammengebrochen. Und dann war minutenlang Verwirrung da und man merkte, dass Angst da war, weil der Tod plötzlich so nahe kam. Aber in deiner ganz konkreten Angst lernst du dann sehen, wenn Jesus das letzte Wort hat. Und manche von euch sind heute hier, weil ihr Sorge habt um eure Gemeinde, dass es da in die Dunkelheit geht. Und viele von uns sind in großer Sorge, was nächsten Sonntag passieren wird und wie es dann weitergeht in unserem Land. Und die einen sorgen sich in die eine und die anderen sorgen sich in die andere Richtung. Aber viele sind in Sorge, alle sind bewegt. Und ich habe diesen Text nicht lesen können die Woche, ohne auch darüber nachzudenken. Und glaube, dass Johannes in die großen Fragen des Lebens und in deine konkreten Ängste, in deine konkreten Sorgen hinein dir sagen möchte, wir lernen dann wirklich sehen, wenn Jesus das letzte Wort hat. Was heißt das? Uns begegnen in diesem Text 3 Gruppen von Menschen. Da sind die Jünger von Jesus. Schade. Nino, kannst du mir doch noch beziehungsweise eine Folie weiterklicken? Ups. 3 Gruppen von Menschen, da sind die Jünger von Jesus, da sind die Pharisäer, beziehungsweise die Eltern von dem Blindgeborenen und da ist der Blindgeborene. Und alle geben uns etwas mit. Da sind zunächst die Jünger. Und sie stellen ja anfangs diese Frage, Rabbi, an wem liegt es jetzt eigentlich, dass dieser Mann blind geboren wurde. Da scheint es die Theorie gegeben zu haben, er könnte schon im Mutterleib ja irgendwas falsch gemacht haben, seine Mutter zu oft getreten, oder waren es doch die Eltern. Aber an wem liegt es jetzt? Das eine oder das andere muss es ja sein, denn wir alle wissen ja, wenn man sich gut verhält, bekommt man auch ein gutes Leben, und wenn man sich schlecht verhält, bekommt man ein schlechtes Leben. Das war damals die Überzeugung, und heute ist die nach wie vor immer wieder gängig. Weil man damit so schön die Probleme der anderen von sich halten kann. Ist ja klar, dass die so fett ist, wenn die so viel frisst. ist ja klar, dass die arm sind, denn schließlich sind sie faul. Oder umgekehrt, das ist ja klar, dass die arm sind, weil auf denen wird ja immer nur herumgehackt, die werden immer nur ausgebeutet. Hier geht es konkret um Krankheit. Und die Jünger glauben, dass dieser Mensch krank ist, das muss die konkrete Schuld eines konkreten Menschen sein, entweder von ihm oder von seinen Eltern. Und Jesus sagt ihnen, Leute, so einfach ist es nicht. Das ist, glaube ich, eine herausfordernde Wahrheit, mit der man schnell in die ganz falsche Richtung gehen kann, dass die Bibel deutlich macht, ja, Krankheit und konkrete Sünde eines Menschen können zusammengehören. Jakobus schreibt im Jakobusbrief, im 5. Kapitel, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten, die Leiter der Gemeinde zu sich rufen, sie sollen für ihn beten. Und wenn er gesündigt hat, wird ihm vergeben werden. Und dann heißt es auch, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch an anderen Stellen der Bibel wird deutlich, das kann zusammenhängen. Aber in diesem gleichen Brief, da schreibt Jakobus auch, wir gehen alle oft in die Irre. Und trotzdem sind wir ja nicht alle krank. Oder es gibt diese andere krasse Begebenheit. Interessanterweise geht es da um den gleichen Teich, an dem der Blinde geheilt wurde. Als Jesus mit ein paar Leuten ins Gespräch kommt über einen Turm, der eingestürzt ist am Teich Siloa und Menschen erschlagen hat. Und da war eine ähnliche Situation, die brachten die Leute Jesus gegenüber ein, um eben auch über Schuld ins Gespräch zu kommen. Und Jesus sagt ihnen, Leute, vertut euch nicht. Meint ihr, ihre Schuld, die Schuld derer, die da jetzt so was Krasses, Schweres im Leben erlebt haben, weil sie jetzt eben nicht mehr leben, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus sagt, das Leben ist nicht so einfach. Der hat ein gutes Leben, also hat er sich gut benommen. Die hat ein schlechtes Leben, deswegen hat sie was falsch gemacht. Jesus sagt, so einfach ist es nicht, sondern wir leben in einer Welt, die grundsätzlich kaputt ist. In der jeder Einzelne von uns kaputt ist. Er sagt, ihr werdet alle so umkommen, wenn es nach dieser Regel geht. In jedem Einzelnen von uns ist was kaputt. Und diese Welt ist grundsätzlich einfach kaputt. Wir sind immer wieder krank, einfach weil diese Welt krank ist. So versucht Jesus ihnen deutlich zu machen, es ist nicht alles so einfach. Die Welt ist nicht so einfach, wie wir oft denken. In den Sprüchen heißt es, wer in einem Rechtsstreit als Erster auftritt, scheint zunächst im Recht zu sein. Doch dann kommt die Gegenpartei und stellt alles in Frage. Und ich glaube, die Erfahrung werdet ihr machen, wenn ihr miteinander die Offenheit besitzt, mal über eure politischen Vorlieben zu diskutieren und einander wirklich zuzuhören. Dass sich für verschiedene politische Positionen Argumente finden lassen. Und solange man nur einem zuhört, ist alles klar. Aber wenn man bereit ist, dem anderen zuzuhören, dann merkt man, dass die Dinge plötzlich nicht mehr so einfach sind. Das ist das, was den Jüngern passiert. Dass sie feststellen, die Welt ist nicht so einfach, wie wir oft denken. Als zweite Gruppe in diesem Text, da kommen die Pharisäer bzw. die Eltern des Blindgeborenen vor. Das hat Philipp jetzt gerade nicht vorgelesen, das haben wir ausgelassen. Die Leute stellen fest, oh, das ist doch der Typ, der sieht aus wie der, der immer blind war, aber er ist ja nicht blind, ist er das jetzt wirklich? Was ist da passiert? Und dann nehmen sie ihn mit zu den Pharisäern, also der lokalen religiösen Autorität und sagen, jetzt ist hier was passiert, wir brauchen mal irgendwie eure Meinung, was ist hier los? Und die Pharisäer, die sind sich zunächst selber uneins, was da jetzt mit Jesus passiert ist, aber relativ schnell ist ihnen klar, dass Jesus nicht von Gott sein kann. Wir hatten das die letzten Wochen schon öfter, als wir uns mit Texten aus dem Johannesevangelium beschäftigt haben. Jesus hält sich ja nicht an ihre religiösen Vorstellungen, deswegen kann er nicht von Gott sein, weil sie ja zu Gott sind. Also wir sind gut, er ist anders, deswegen kann er nicht gut sein. Und das ist ihnen so klar, dass sie schon gesagt haben, wenn irgendjemand sagt, Jesus ist gut, Jesus kommt von Gott, dann werden wir ihn aus der Synagoge schmeißen, aus der religiösen Gemeinschaft ausschließen. Und das war eben nicht so, wie wenn das jetzt heute jeder Fall wäre und ich jemandem sage, du darfst jetzt halt nicht mehr kommen, ja gut, dann geht er halt woanders hin. Sondern das war damals halt gleichzeitig die Dorfgemeinschaft. Also du warst wirklich außen vor, wenn du in der Synagoge außen vor warst. Da hattest du was zu verlieren. Und deswegen, als dann die Eltern reingerufen werden und sie gefragt werden, ist das euer Sohn? Sie sagen, ja, der ist zwar blind geboren und jetzt kann er sehen, aber schon völlig außer Frage, dass das unser Sohn ist. Und dann werden sie gefragt, ja, wie ist denn jetzt gesund geworden? Und da werden die Eltern plötzlich ganz vorsichtig und sagen, ist selber groß, fragt ihn. Und es wird erklärt, sie weisen diese Frage weit von sich, weil sie Angst haben, dass sie ausgeschlossen werden. Also die Eltern meinten, Bescheid zu wissen, wenn wir uns jetzt zu Jesus stellen, dann sind wir außen vor. Und die Angst hat sie dazu gebracht, den Mund zu halten und ihren Sohn allein zu lassen, zu sagen, ja, lass ihn doch die Aussage machen, dann fliegt er halt raus, aber wir sind fein raus. Da sind also zum einen die Eltern und dann sind da zum anderen die Pharisäer. Und anfangs sind sie noch geteilter Meinung, aber bei einem zweiten Verhör sind sie sich mittlerweile völlig sicher und sie diskutieren mit diesem Mann, der blind war und jetzt geheilt wurde, und starten, nachdem sie ihn wieder hereingerufen haben, sagen, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Wir als Leser des Johannesevangeliums wissen auch manches. Und wir wissen, wenn sie sagen, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, indem du dich von Jesus distanzierst, dass er damit das genaue Gegenteil tun würde. Sich nicht zur Wahrheit bekennen. Sie sagen, wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Und wir wissen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie könnten nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sie sagen, wir sind Jünger von Mose, der viel vom Alten Testament für uns aufgeschrieben hat. Aber wir haben vorher gelesen im Johannesevangelium, dass schon Mose auf Jesus hingewiesen hat. Und dann sagen sie ihm am Ende, weil sie sich angegriffen fühlen von ihm, weil er ihnen Widerworte gibt, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Also sie kommen letztlich auf die falsche Vorstellung der Jünger zurück, zu sagen, naja, muss ja gesündigt haben, sonst wäre er nicht blind. Sie sind sich ihrer Sache ganz sicher. Aber wenn wir später das Johannesevangelium lesen, das, was Johannes uns hier vermitteln will, dann sehen wir, wie sehr sie daneben liegen. Und deswegen heißt es ganz am Ende des Kapitels, ja, Nino, kannst du nochmal? Genau, da ist Jesus nochmal im Gespräch mit den Pharisäern und sagt, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Und natürlich waren nachher nicht die Pharisäer mit ihren Augen blind, aber sie sind es mit ihrem Herzen geblieben oder geworden. Da macht Johannes ganz am Ende nochmal deutlich, dass es ihm mehr geht als nur dieses Wunder, was an den Augen passiert ist, sondern um eine tiefere Wahrheit, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und sie können es oder sie wollen es nicht sehen. Alle Fakten sind da. Und doch begreifen sie nicht, wer Jesus wirklich ist. Und sie fragen dann noch, sind wir etwa auch blind? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Wenn ihr eingestehen würdet, dass ihr blind seid, dann hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Blind sind häufig gerade die, die meinen, den totalen Durchblick zu haben. Das ist das Zweite, was Johannes uns mitgeben will, was deutlich wird an dieser zweiten Gruppe. Blind sind häufig gerade die, die meinen, den totalen Durchblick zu haben. Und auf der anderen Seite ist da der Mann, der zunächst blind war und nachher sehen kann. Und er kann nicht nur mit seinen Augen sehen, sondern er versteht, die tiefere Bedeutung. Das ist total spannend, wenn ihr das Kapitel zu Hause nochmal lest, ein bisschen nachzuverfolgen, was dieser Mann über Jesus weiß. Jesus spricht nicht mit ihm, sondern am Anfang heißt es nur, er saß da blind und dann macht Jesus diesen Brei, schickt ihn zum See und er wird dadurch geheilt. Aber wir lesen nichts davon, dass Jesus auch nur ein Wort mit ihm geredet hätte. Dementsprechend dünn ist seine Information. Er kommt dann zurück und die Nachbarn sagen, bist du es wirklich? Jetzt, wo du sehen kannst? Und er sagt, ja, ich bin's. Und sie fragen, wie ist das passiert? Und dann sagt er, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Und er hat das und das gemacht. Also er hat eigentlich überhaupt keinen Plan, wer Jesus wirklich ist. Er weiß nur, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Und dann wird er eben ins Kreuzverhör genommen von den Frommen. Und sie fragen ihn sehr direkt, was sagst du über ihn? Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Und er sagt, das ist ein Prophet. Irgendwie im Namen Gottes unterwegs. Und dann wird die Diskussion hitziger. Und er lässt so ein Stück seine Unwissenheit hinter sich und gibt ihnen Kontra. Und als sie ihn dann festnageln wollen und sagen, gib zu, dass er ein Sünder ist, da sagt er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich war blind und kann jetzt sehen. Und später, wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er hört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Also er lehnt sich jetzt auf. Er hat nicht mehr nur ein, ich weiß es ja auch nicht, und dieser Mann, der Jesus heißt, sondern er bezieht Positionen. Und dann kommen diese starken Verse ganz am Ende, als Jesus ihn trifft und ihn fragt, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagt Jesus, es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Der Blinde kann von Anfang an, nachdem Jesus ihm begegnet ist, mit seinen Augen sehen. Und innerlich kann er immer mehr sehen. Und er erkennt am Ende, dass Jesus der Menschensohn ist. Der Menschensohn, das ist schon früher im Johannesevangelium deutlich geworden, das ist der, der in dieser Welt das letzte Wort hat. Da gab es schon im Alten Testament, im Propheten Daniel, eine Stelle, in dem die Rede ist davon, dass Gott auf seinem Thron sitzt und dann kommt da jemand, der aussah wie ein Mensch, ein Menschensohn, und ihm wird die Gewalt, die Herrschaft über die ganze Welt anvertraut. Und das ist das, was Johannes nachher aufgreift und sagt, Jesus ist der, dem diese Vollmacht gegeben wurde. Jesus sagt es in Kapitel 5 über sich selber. Und er, Gott, hat ihm, mir, Jesus spricht da über sich in der dritten Person, und Gott hat mir die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn ich bin der Menschensohn. Ich bin diese Person, von der im Alten Testament gesprochen wurde, in unseren heiligen Schriften. Ich bin derjenige, der das letzte Wort hat in allen Fragen. Der Geheilte fällt vor ihm auf die Knie und sagt, ich glaube dir. Er hat's geblickt. Er lernt wirklich sehen, nicht nur mit den Augen, sondern er hat die tiefen Fragen des Lebens verstanden. Er lernt wirklich sehen, weil Jesus das letzte Wort hat. Also nochmal, da sind die Eltern. Und sie sind blind in ihrer Angst, weil sie nicht außen vor sein wollen. Und deshalb lassen sie ihren Sohn allein im Regen stehen. Die Eltern sind blind in ihrer Angst. Und da sind die Pharisäer, die Frommen. Und die sind blind in ihrem Stolz, weil sie ganz genau wissen, wie das Leben zu laufen hat. Und Jesus ist anders. Und deswegen kann er nur falsch sein. Die Eltern sind blind in ihrem Stolz, in ihrer Angst. Die Pharisäer sind blind in ihrem Stolz. Aber der Geheilte, der lernt wirklich sehen. Er sieht wirklich, aber er steht nicht nachher da und sagt, ihr liegt alle falsch, sondern er liegt vor Jesus auf den Knien. Und wie er lernen wir wirklich sehen, wenn Jesus das letzte Wort hat. Wir sind immer wieder blind in unserer Angst. Aber wir lernen sehen, wenn für uns Jesus das letzte Wort hat. Wenn bei dir, vielleicht mit Angst verbunden, dieser Gedanke etwas tiefer sagt, irgendwann bin ich wirklich tot. Dann sagt Jesus dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals wirklich sterben. Und damals schon schiebt er die Frage hinterher, glaubst du das? Wie gut tut das, wenn die Todesangst an dich heran will und du wissen kannst, da kommt keine große schwarze Leere, die einfach alles auslöscht, was ich in meinem Leben bisher getan habe oder versucht habe zu erreichen oder genossen habe. Da kommt nicht einfach große schwarze Leere, die das alles auslöscht. Sondern da steht Jesus, der das letzte Wort hat und mir zuspricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann müssen wir nicht blind sein vor Angst. Vielleicht bewegt dich bei der Frage, wen du wählen solltest. Die Schuld, die wir als Volk auf uns laden, wenn wir den einen oder den anderen Weg einschlagen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche politische Themen, an denen man diese Angst haben kann. Welche Schuld laden wir da auf uns? Und das kann dich völlig blind machen und in die Enge treiben. Aber ich lese gerade auch für mich das Johannesevangelium und stolper immer wieder über diesen Vers, der mich seit Kindesbeinen begleitet, der mein Wort hört. Und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir werden schuldig in dieser Welt. Aber der, der das letzte Wort hat, möchte dir Vergebung zusprechen. Und dann hast du Angst, wie es nach der Wahl weitergeht, egal ob dich vor allem das Thema Klima bewegt oder das Thema Migration oder was auch immer dein zentrales Thema ist, das deine Wahlentscheidung beeinflusst. Das kann dich blind machen und in die Enge treiben oder du kannst daran festhalten, dass Jesus das letzte Wort hat. Und dass das Ende der Geschichte ist, dass wir, Philipper 2, alle vor ihm auf den Knien liegen werden. Und das lässt sehen. Weil es die Angst vertreibt, was wir alles falsch machen können. Und dann sind wir immer noch aufgerufen, eine gute Entscheidung zu treffen. Aber wir wissen, es hängt nicht an mir alleine. Es hängt nicht an der nächsten Regierung alleine. Sondern da ist ein jemand, der das letzte Wort hat. Angst kann uns blind machen und Stolz kann uns blind machen. Jesus sagt dir nicht, welche Partei du wählen sollst. Aber er sagt dir, wer das letzte Wort hat. Wem du dich anvertrauen solltest und wem du dieses Land anvertrauen solltest. Indem du betest für egal wer am Ende in der Regierung sitzt. Betet für alle Obrigkeit, für alle, die Macht haben dieser Welt, dass wir ein Leben in Frieden und Freiheit führen können. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du aufgerufen, dieses Land ihm anzuvertrauen, indem du betest, für egal wer am Ende auf dem Chefsessel im Kanzleramt sitzt. Und ich glaube, wenn du mit anderen aus der Gemeinde diskutierst oder auch mit anderen außerhalb der Gemeinde, dann wird dich das eine Thema politisch nach links ziehen und das andere Thema politisch nach rechts. Je nachdem, was dein wahlentscheidendes Thema ist. oder welche Themen die wahlentscheidenden Themen sind, dann zieht dich vielleicht die Verantwortung für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, politisch nach links. Oder die soziale Gerechtigkeit, die Gott ein Herzensanliegen ist, wenn wir die Propheten lesen. Und vielleicht zieht dich die Sorge um das ungeborene Leben politisch nach rechts. Oder die Sorge um die Meinungsfreiheit. Das eine oder das andere Thema kann dich nach links oder nach rechts ziehen. Und ich glaube, Jesus sagt dir nicht, welche Partei du wählen sollst. Für mich kann ich sagen, gibt es an verschiedenen Stellen des politischen Spektrums Parteien, von denen ich sage, die kann ich als Christ nicht wählen. Und wahrscheinlich können wir trotzdem zu unterschiedlichen Überzeugungen davon kommen, welche Parteien das sind. Ich glaube nur, dass wir Jesus zugestehen sollten, dass er das letzte Wort hat und nicht du oder ich. Und dass wir dann anders miteinander umgehen können. Ich fürchte, dass wir oft aus Angst oder Stolz menschenverachtend mit Menschen umgehen, die andere Meinungen haben. Ich fand das sehr stark letztes Jahr auf einer politischen Demonstration, als einer der Redner Meister Yoda von Star Wars zitierte und sagte, die Angst zieht dich auf die dunkle Seite der Macht. Die Angst engt dich ein. Die Angst führt dazu, dass du nur noch aus Wut und unbesonnen handelst und dass du Menschen verachtest. Und Meister Jesus sagt dir, ich habe das letzte Wort. Und deswegen musst du niemanden verachten, der eine andere politische Entscheidung vertritt. Ich fand das so herrlich, letzte Woche, diese bekannte Szene, Johannes und die Ehebrecherin, in der Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein auf sie. Und in diesem Text wird das so herrlich deutlich, dass Jesus dieser Frau in Liebe begegnen kann, ohne seine Position aufzugeben. Ohne sich egal sein zu lassen, was in unserem Sexleben passiert. Er positioniert sich sehr deutlich und kann ihr doch voller Wertschätzung begegnen. Und ich glaube, das kann uns gelingen, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus hat das letzte Wort. Nicht ich, so sicher ich mir in meiner Meinung auch bin, so sehr ich dafür streiten kann und vielleicht streiten muss. Die Angst kann dich blind machen und der Stolz kann dich blind machen. Aber wenn wir sehen, dass Jesus das letzte Wort hat, dann lernen wir sehen. Und dann kann in unserem Leben etwas von Gottes Schönheit sichtbar werden. Das ist ja das, was Jesus sagt über diesen Blindgeborenen. Als seine Jünger fragen, hat er gesündigt, haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus sagt, keiner von ihnen. Sondern an dem, was er durchmacht und an dem, was ich jetzt tun werde, soll Gottes Handeln sichtbar werden. In dem, was dich bewegt, kannst du blind werden vor Angst und blind werden vor Stolz. Oder du kannst sehen lernen, weil Jesus das letzte Wort hat. Und dann können durch dich Gottes Werke und Gottes Wesen deutlich werden. Seine Klarheit in der Position und seine Wertschätzung für den, der ganz anders denkt und wählt. Dazu helfe uns Gott. Amen.